Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Tja, um was geht es überhaupt? Ein Wesen aus der griechischen Mythologie, durch viele Epochen bis zu uns? Ist so etwas überhaupt möglich? Und wie gingen wir damit um, wenn Pegasus plötzlich unter uns weilen würde? Würden wir ihn aufnehmen? Würden wir ihn respektieren in unserer überfüllten Welt, in unseren Lufträumen? Mit dieser Frage habe ich mich beschäftigt, als ich meine Protagonistin Rike Bauer geschaffen habe. Rike Bauer ist eine leidenschaftliche Reiterin. Aber sie hatte sich ihre Auswanderung nach Südspanien völlig anders vorgestellt. Das vermeintliche Paradies belastet ihre Ehe mit finanziellen und sonstigen Problemen. Um sich abzulenken, begibt sie sich oft auf lange Wanderritte mit ihrem alten Pferd, welches sie von Deutschland mit nach Spanien genommen hat. Doch eines Tages im Oktober verreitet sie sich in der fremden Umgebung der Sierra Grasalema in Südspanien. Gott sei Dank entdeckt sie in der Dämmerung ein bewohntes Gehöft, wo sie notfalls auch mit dem Pferd übernachten konnte. Die Bewohner, zwei Senioren, nehmen sie herzlich auf und die fast 100-jährige blinde Maria fängt sogar an, ihr eigenartige Geschichten zu erzählen. Und hier steige ich jetzt in die Geschichte ein. Die beiden ungleichen Damen sitzen zusammen im Häuschen am See, hoch über dem Embalse de Sahara, einem Stausee in der Sierra Grasalema. Sie scheinen sich auf Anhieb gut zu verstehen. Die Alte erhob sich von ihrem Stuhl, schlurfte umständlich zum Kühlschrank und holte sich eine Flasche Mineralwasser. Die Mohammedaner sind nicht sehr beliebt in Deutschland, richtig? Ihre freie Hand tastete nach einem Glas auf dem kleinen Holzbord über dem Kühlschrank. Flasche und Glas brachte sie zum Tisch zurück. Na ja, das würde ich so nicht sagen, murmelte die Deutsche. Sie hatte diese eigenartige Frage nicht verstanden. Man hört so einiges in den Medien. Die Greisin lachte auf. Hier in Spanien ist es ähnlich. Wir begegnen den Frauen mit Kopftuch etwas misstrauisch, obwohl noch vor 50 Jahren jede Bäuerin auf ihrem Acker hier in Andalusien eines getragen hat. Maria setzte sich stöhnend wieder und schenkte tastend Wasser in das Glas. Aber wir vergessen gern, dass dieses Volk uns die hohen Künste gebracht hat. Ohne sie hätte Andalusien damals nicht überlebt. Sie bewässerten die Felder, bauten Kanalsysteme für die Städte und brachten uns Wohlstand und Glück. Die Alte trank einen Schluck aus ihrem Wasserglas, ohne Rike etwas anzubieten. Dann bildeten sich plötzlich Schweißperlen auf ihrer Stirn. Und ihr Blick verschleierte sich, so als würde sie einschlafen. Ihr Atem beschleunigte sich und die Lider über den blinden Augen begannen zu flackern wie im Traum. Sie stöhnte leise. Dann formte ihr Mund Worte, deren Zusammenhang Rike nicht verstehen konnte. Rosa! Rosa! Die Tiere sind in Gefahr! Du musst die Gattin des Generals benachrichtigen! Wir stehen vor dem Abgrund! Wieder stöhnte Maria und ihre rechte Hand schmiss das Wasserglas um. Die kalte Flüssigkeit verteilte sich über den Tisch. Rike saß wie versteinert auf ihrem Stuhl. Besorgt beobachtete sie die Szene, wagte aber nicht, etwas zu sagen. »Lassen Sie mich doch in Ruhe! Ich sagte schon, dass ich nicht weiß, wo man die Pferde finden kann. Wieso sind die Deutschen hinter diesen unschuldigen Tieren her? Maria schrie auf. Sie schien völlig in Trance zu sein. Waffensysteme für den Endsieg? Aber es sind Gottes Geschöpfe, genau wie wir Menschen. Ein Ruck ging durch den Körper der Greisin. Sie hustete zweimal, dann änderte sich ihr Tonfall jäh wieder und sie lächelte. Aber wir kommen vom Thema ab, meine Liebe. Arabische Pferde veredelten die unseren und es entstand das andalusische Pferd. Allein dafür sollten wir den Mohammedanern ewig dankbar sein. Rike stand verwundert auf, holte ein zweites Wasserglas vom Küchenbord und griff nach dem Wischlappen, den José in die Spüle geworfen hatte. Offensichtlich hatte die alte Frau gar nicht bemerkt, dass sie kurz eingenickt war. Sie setzte sich wieder an den Tisch, entfernte die kleine Pfütze und schenkte sich ohne zu fragen aus der Wasserflasche ein. »Du solltest lieber den Wein trinken«, kicherte Maria. »Du bist doch noch jung und verträgst viel mehr als ich.« Die Greisin war schon komisch drauf. Sie bat eine fremde Frau, in ihrem Häuschen zu übernachten. Dennoch ging es ihr wohl nur um ihre eigene Unterhaltung. Außerdem nahm sie alles um sich herum wahr, als habe sie Augen wie ein Raubvogel. Die Deutsche war sich bewusst, dass der Abend noch lang werden würde. Und sie sollte recht behalten, denn plötzlich nahmen Marias Erzählungen rasant an Fahrt auf. Man weiß heute noch nicht, woher das Gen, welches manche Pferde tragen, stammt. Die Tiermedizin tappt im Dunkeln. Völlig überraschend ließ die Greisin ihre Hände auf die Tischplatte krachen. Ihr Gast zuckte leicht zusammen. Aber da der Mensch nur zu gern dazu neigt, sich jedes Geschöpf auf dieser Erde untertan zu machen, sind sie nahezu verschwunden. Ihr Tonfall wechselte in ein Zischen und deutlich konnte man Wut im Gesicht der Alten erkennen. Wer ist nahezu verschwunden? Fragte Rike vorsichtig nach. Sie konnte Marias Gedankengängen nicht mehr richtig folgen. Diejenigen, die ihre Nüstern in den Aufwind am Morgen strecken, die werden aussterben. Es gibt nur noch ganz wenige von ihnen. Maria heftete ihre dunklen, blinden Augen auf das Gesicht ihrer Zuhörerin und eine einzelne Träne lief ihr die Wangen hinab. Sie sollten den Menschen dienen, ihre blödsinnigen Kriege und Auseinandersetzungen unterstützen. Aber manchmal ist die Natur eben doch dem höchsten Lebewesen auf der Welt überlegen und hat dieser Spezies ihre Fähigkeit genommen. Wie? Ich verstehe nicht. Welche Pferde strecken ihre Nüstern in den Aufwind? Rike neigte sich neugierig nach vorn und bemerkte, Aufwinde benutzen die Segelflieger und sie sind besonders stark in den Bergen. Richtig, erwiderte Maria, wischte sich mit den Fingern über ihre Wange und setzte hinzu. Die fliegenden Pferde taten dies auch. Ja, endet der Abend hier? Nein, natürlich nicht. Die Greisin erzählt munter weiter, als habe sie ihren Besuch bereits vorausgeahnt. Rike, die Deutsche, ist begeistert von den Märchen der alten Frau, besonders als diese beginnt, von der Antike zu berichten, aus der Zeit der griechischen Götter und Pegasus. Sie erzählt von einer blutjungen Frau mit Namen Adrastea. Sie soll zwangsverheiratet werden. Und das war leider 1500 vor Christus scheinbar ganz normal. Doch Adrastea flieht aus dem Dorf und begibt sich in die Berge, um nach dem Jüngling Bellerophon zu suchen. Der eine oder andere von Ihnen hat diesen Namen Bellerophon vielleicht schon einmal gehört. Bellerophon wurde bereits in der Ilias von Homer erwähnt und der Legende nach war er der Reiter des Pegasus. Und genau von ihm ersucht sie sich Hilfe, ahnt aber nichts von dessen Geheimnis. Sie läuft also die Pfade entlang in den Wald, in die Berge, doch dann endet der Pfad und sie muss durch ein schmales Loch in den Felsen kriechen. Ob das gut geht? Und hier steige ich jetzt hier erneut in die Geschichte ein und lese vor, was die blinde Greisin ihrer Zuhörerin darüber erzählt. Sie zögerte. Dann vernahm sie dieses Wispern. Adrasteia! Sie konnte es deutlich hören. Irgendjemand rief sie tatsächlich beim Namen. Langsam zwängte sie sich in das Loch und zog sich tiefer hinein. Fingerbreit um Fingerbreit ging es voran. Immer wieder verlor sie den Halt auf dem steinigen Boden. Doch dann ragte ihr Kopf aus dem Durchbruch und sie erblickte eine weitere Mattengraswiese vor sich, sonnenbeschienen und einladend. Adrastea nahm ihre letzte Kraft zusammen und stemmte sich mit Händen und Füßen voran. Schmerzhaft presste sich der kalte Stein an ihren Körper und plötzlich blieben ihre zierlichen Schultern in dem felsigen Gefängnis stecken. Adrastea konnte sich nicht mehr bewegen. Panik kroch in ihr hoch. Die nackte Angst griff nach ihrem Verstand und sie fing an zu schreien. In diesem Moment fegte ein schwarzer Schatten über sie hinweg. Sie konnte deutlich den Luftzug auf ihrem Gesicht wahrnehmen. Wenige Augenblicke später spürte sie starke Arme, die aus dem Nichts zu kommen schienen. Zwei Hände lösten kleine Gesteinsbrocken und nestelten an ihren Schultern. Geschickt manövrierten sie den mageren Körper tiefer, wo der steinerne Durchlass etwas breiter wurde. Nach einer gefühlten Ewigkeit lag Adrastea im warmen, matten Gras und konnte ihrem Retter in die Augen sehen. Sie ließ ihr den Freudentränen freien Lauf, als sie Bellerophon erblickte. Er sprach nicht, wiegte sie nur in seinen Armen und küsste ihr die Tränen weg. So lagen die beiden da, bis die Sonne auf ihrem täglichen Rundweg bereits einen der hoch aufgerichteten Felsen Richtung Westen passiert hatte. Wie konntest du durch den Stein gelangen, Bellerophon? Gerade mal ein Hund passt problemlos hindurch. Ihre Augen schauten ihn fragend an. Bellerophon lächelte und für Adrastea war es das vollkommenste Lächeln, welches sie je gesehen hatte. Ich bin nicht hindurchgekrochen, murmelte er. Und jetzt möchte ich wissen, was mit dir los ist. Ich kann deinen Kummer regelrecht spüren. Adrastea berichtete Bellerophon von ihrem Vater, von ihren Geschwistern, von ihrer Angst. Sie endete mit der Drohung des Vaters, Dimitri nach dem nächsten Vollmond heiraten zu müssen. Sanft hielt er sie umschlungen, aber er schwieg und ließ ihr Zeit. Die Sonne passierte den zweiten Felsen und die Schatten wurden länger, als Bellerophon Adrasteas Gesicht zu sich drehte und sie küsste. Ich werde dich nun zurückbegleiten bis an den Rand des Dorfes. Vorher vertraue ich dir aber mein Geheimnis an. Er blickte mit zusammengekniffenen Augen über die weite Wiese und seinem Mund entwich ein seltsames Geräusch. Es hörte sich fast an wie der Ruf eines Raubvogels. Nur einen Wimpernschlag später erschien ein prächtiges Pferd, welches sich hinter den nördlichen Felsen verborgen hatte. Adrasteas Augen wurden riesig. Bei Hera, rief sie aus. Das ist Pegasus. Er wird uns vernichten. Ihr zarter Körper schnellte wie eine Bogensehne nach oben. Sie wollte weglaufen, aber Bellerophon hielt sie entschlossen zurück. Hab keine Angst, Adrastea, Er wird uns nichts tun. Er ist das sanfteste Geschöpf im Reich der Lebenden. Wie auf ein geheimes Zeichen hin breitete das herrliche, rabenschwarze Pferd sich Schwingen aus und das Rauschen der sich aufspannenden Flughäute tönte über die Wiese. Zweimal strichen seine Flügel durch die Sommerluft. Dann legte Pegasus sie wieder an den Körper und kam Schritt für Schritt näher. Kurz vor den verliebten jungen Menschen stoppte er und senkte den Kopf. Bellerophon streckte eine Hand aus und berührte das Pferd. Man darf ihn nicht im Gesicht streicheln, Adrastea. Siehst du? Er lächelte liebevoll. Diesen Geschöpfen begegnet man mit Würde und Ehrfurcht. Deswegen lege ich nur meine Hand an seine Stirn und lass ihn spüren, dass alles gut ist. Er ist sehr feinfühlig. Adrastea beobachtete die Szene mit klopfendem Herzen. Bisher hatte sie nur Schlimmes über Pegasus gehört. Er soll der Sohn Poseidons sein, aber seine Mutter wäre keine geringere als Medusa. So hatte es ihr der Vater erzählt. Bellerophon, du sprachst von diesen Geschöpfen? Es gibt doch nur den einen Pegasus. Nein, mein Herz und meine Liebe. Es gibt aber Tausende dieser herrlichen Tiere hier auf unserer Welt. Adrastea Augen weiteten sich vor Erstaunen. Das kann ich nicht glauben. Wie kann es sein, dass Pegasus sich so zahm bei dir verhält? Ich bin sein Reiter, Adrastea. Er vertraut mir. Ja, und wie geht es nun weiter? Es entsteht tatsächlich eine Freundschaft zwischen der Reiterin Rike und der blinden Maria. Tage später präsentiert ihr die Greisin eine neue Geschichte. Diesmal aus dem düsteren Mittelalter, der Zeit der katholischen Königin Isabella I., ihres Gatten Ferdinand II., Francisco Pizarro, seinem Bruder Hernando und auch Christopher Columbus. Königin Isabella I. herrscht mit grausamer Hand über das ehemalige Emirat Granada. Die Monarchin hatte dem letzten maurischen Herrscher Boabdil bei seiner Flucht ein eigenartiges, geflügeltes Teufelsross entrissen, mit welchem sie eine fliegende Armee für die Eroberung der neuen Welt züchten will. Doch Carmen, eine Bauerntochter, flieht mit der Kreatur, die den Namen Jugador del Viento trägt, was so viel bedeutet wie Spieler des Windes. Carmen weiß, dass das angebliche Teufelsross gar nicht fliegen kann. Das geflügelte Wesen tut ihr leid. Sie verbirgt sich in einer Höhle in der Bergwelt der Sierra Nevada, um das Tier vor dem Zugriff der Königin zu schützen. Sie hat allerdings nicht mit Isabellas Soldaten gerechnet, die kurz davor sind, sie mit Hilfe von rossigen Stuten aufzustöbern. Und der eine oder andere von Ihnen, der sich mit Pferden auskennt, wird wissen, dass rossige Stuten auf einen Hengst wirken, natürlich auch auf einen fliegenden Hengst. Und jetzt lese ich euch noch einen Teil vor. Also das ist wieder die Geschichte, die die alte Maria erzählt, aus dem mittelalterlichen Teil. Der graue Hengst stand in der Höhle, wie eine aus Stein gemeißelte Statue. Bewegungslos starrte er auf den schmalen Höhleneingang, durch den schon das Morgenlicht sickerte. Sofort erwasste das Mädchen die Lage. Jugador, nicht! Bitte nicht! Carmen sprang auf die Beine. Ein unsäglicher Schmerz breitete sich in ihrer linken Wade aus. 1000 Nadelstiche fuhren ihr durch den krampfenden Muskel, doch sie konnte das Unvermeidliche nicht mehr verhindern. Denn das Pferd hob den Kopf, blähte die Nasenlöcher und wieherte. Carmen hielt sich die Ohren zu. Verstärkt durch die felsigen Wände der Höhle klang Jugadors Ruf wie der Schall einer Kriegstrompete. Dann fing er an, wie ein Stier auf dem harten Boden zu scharren. In diesem Moment drang das unverwechselbare Geräusch von vielen Pferdehufen herein und Carmen war, als würde ihr Herz einen Schlag lang aussetzen. Panische Angst überflutete ihren Verstand. Der Schmerz in der Wade war vergessen. »Wir müssen hier weg!« schrie sie in höchster Verzweiflung, hob den Hanfstrick vom Boden auf und befestigte ihn an Jugador del Vientos verziertem Halfter. Dann schwang sie sich auf seinen Rücken. Der Hengst hatte die Flügel fest an den Körper gepresst, sodass das Mädchen ihre Beine darüber legen musste. Jugador fuhr herum und schnappte mit den Zähnen nach Carmen. Hastig schickte sie sich an, ihre Knie unter die seltsam feinen Flughäute zu stecken, nahm den improvisierten Zügel auf und duckte sich tief über seinen Hals, um durch den schmalen Durchgang zu passen. Die Geräusche der Reitertruppe waren näher gekommen. Außerdem wieherten die beiden Stuten immer und immer wieder. Für das Mädchen gab es keine Zeit mehr zu überlegen. Sie musste handeln. Vorsichtig bewegte sie die Beine unter Jugadors Flügel. »Flieg, mein Guter! Jetzt oder nie!« Der Grauschimmel zitterte am ganzen Leib. Seine großen Augen starrten hangabwärts. In diesem Moment stürmten die wiehernden Stuten heran. Als sie Jugador erblickten, bremsten sie abrupt und sprangen übermütig in die Luft. Ihre Schweife waren hoch aufgerichtet. Dann drehten sie um und galoppierten den steilen Hang hinab, genau auf die Reitergruppe zu. Carmen schrie auf, denn Jugador trabte los und folgte ihnen. »Spreiz deine Flügel! Du musst fliegen! Fliegen!« Sie spürte ein Zucken in seiner Schulter. Die starken Oberarmknochen stemmten sich dem Wind entgegen. Die Flughäute spannten sich auf. Gras und Steine sausten unter den Hufen nur so dahin. Der Hengst fing an, die Schwingen zu bewegen, aber er hatte keine Erfahrung damit. Seine fliegenden Vorfahren hatten das Anstellen der Flughäute und eine hohe Geschwindigkeit für das Abheben vom Untergrund genutzt. Mit den riesigen Flügeln hatten sie erst geschlagen, wenn die Hufe bereits in der Luft waren. Durch den Flügelschlag verloren Jugadors Vorderhufe zwar kurz den Bodenkontakt, die Hinterbeine schleiften aber noch über den felsigen Boden und bremsten ihn ab. Wie in Zeitlupe schoss der Pferdekörper ein Stück durch die Luft, drehte sich auf die Seite und prallte auf den Untergrund. Carmen wurde von seinem Rücken geschleudert, überschlug sich mehrmals und blieb reglos in einem der dornigen Büsche liegen. Almagro hatte alle Hände voll zu tun, um Isabellas Reitertrupp vor einer Flucht zu bewahren. Direkt vor den Augen der Soldaten hatte sich ein Pferd von beeindruckender Größe für einen Moment in die Lüfte begeben. Nun lag es in der Wiese mit abgespreizten Flügeln, so ausladend, wie es ein Mensch noch nie zuvor bei einem Tier gesehen hatte. Einige holten den Rosenkranz hervor und beteten leise. Selbst Francisco und Hernando starrten mit großen Augen auf das eigenartige Tier, welches langsam den Kopf hob. Isabellas Zeichnung war das eine, aber ein ausgewachsenes Pferd zu sehen, aus dessen Schultern Flügel ragten, das überstieg jegliche Vorstellungskraft der Brüder. Ja, und hier endet meine kleine Lesung bereits. Selbstredend glauben weder Rike noch ihr Ehemann Hannes an so etwas Absurdes wie fliegende Pferde. Oder würden Sie daran glauben? Doch die Greisin hat bisher nur einen kleinen Teil ihres unfassbaren Geheimnisses weitergegeben. Kurz darauf wird das deutsche Ehepaar eine obskure Entdeckung machen. Zu diesem Zeitpunkt wissen beide noch nicht, dass Sie selbst bald Teil dieser Geschichte sind. Es bleibt spannend und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Wer Spaß an diesem Buch hat, kann jetzt gleich hinterkommen zum Signiertisch. Da bin ich noch eine Weile und signiere Ihnen gern das Pegasus-Gen. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.